Der G7-Gipfel in Evian wird als Erfolg gewertet. Mittlerweile zählt es schon als Erfolg, wenn der US-Präsident nicht vorzeitig abreist. Aber es gab tatsächlich Fortschritte. Die Gipfelteilnehmer wollen den Druck auf Russland erhöhen. Es soll Ölsanktionen geben und die Ukraine soll verstärkt militärisch unterstützt werden, vor allem bei der Luftabwehr. Alles mit der Unterschrift von Donald Trump. Aber wie lange hält diese Zusammenarbeit? Wie verlässlich ist Donald Trump als Partner? Gleichzeitig zieht sich Trump aus der NATO zurück. Welche Folgen hat das für das Bündnis und speziell für Deutschland? Und tut die Bundesregierung aktuell genug, um sich unabhängig von den USA zu machen? Darüber wollen wir sprechen mit CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Herr Kiesewetter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Gerne, Frau Brauer und Herr Harms. Freue mich.
Sie haben es gerade schon gesagt, an meiner Seite sitzt Florian Harms, Ihr Online-Chefredakteur. Florian, hallo an dich.
Auch von mir gerne.
Und ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Herr Kiesewetter, ich habe es gerade schon angesprochen. Donald Trump hat sich auf weitere Unterstützung für die Ukraine eingelassen. Glauben Sie, dass diese Zusagen das nächste Telefonat mit Wladimir Putin überstehen?
Ja, ich bin auch gespannt, wann Putin zum Hörer greift. Er ist ja da immer sehr geschickt gewesen und auch erfolgreich. Ich glaube, für uns Europäer ist das vielleicht ein schöner Mitnahmeeffekt, dass Trump mal wieder etwas gütig war. Aber wir sollten uns nicht auf Trump verlassen, sondern in zwei Richtungen denken. Die eine ist, es gibt auch mal eine Zeit nach Trump. Deswegen sollten wir die Verbindung nach Amerika halten, zu den Republikanern und zu den Demokraten. Das sind nicht alles Trumpisten. Und das zweite ist, dass wir unser Verhalten hinsichtlich der NATO nicht an Trump ausrichten, sondern an der Bedrohung. Also, wie gefährlich ist Russland? Wir sehen es im militärischen Krieg in der Ukraine, aber auch im hybriden Krieg, Kirchenzerstörung, Kulturzerstörung in der Ukraine und bei uns Riesensabotageakte. Und der dritte Akt ist natürlich, ist die kognitive Kriegsführung, diese Informationsverfälschung, sehr verführerisch für Deutschland. Also insofern, ja, wir machen unsere Hausaufgaben. Und das Schlimme ist doch, wir wissen seit fast 2 Jahren, dass Trumps Wahl nicht unwahrscheinlich ist. Wir wissen seit über einem Jahr, wie er reagiert. Und jetzt wundern wir uns, dass da Fähigkeiten abgezogen werden. Das ist ja schon letztes Jahr der Fall gewesen. Also wir hätten durchaus schneller hier auch den Amerikanern zeigen können. Wir haben es verstanden, wir haben begriffen. Wir sind schon mal in Vorleistung gegangen für uns selbst. Tankflugzeuge, Munition, Flugabwehr hätten wir alles schon für uns machen können, statt jetzt noch einmal die Kosten zu treiben durch zu späte Bestellungen.
Florian, glaubst du, dass sich Wladimir Putin da jetzt wirklich unter Druck setzen lässt von diesen Beschlüssen?
Ich bezweifle, dass das schon genügt. Man sieht ja, dass er sein Verhalten verändert, dass er beispielsweise Ex-Kanzler Gerhard Schröder empfangen hat, dass er sich auch manchmal jetzt so äußert, dass man zwischen den Zeilen hören kann, dass sich vielleicht seine starre Haltung verändern könnte. Gleichwohl, in echten Taten schlägt sich das noch nicht nieder. Im Gegenteil. Herr Kiesewetter hat es gerade gesagt, diese bestialischen Angriffe auf die Ukraine, auch auf Kirchen wie das Höhlenkloster, zeigen natürlich nur, Putin versucht nach wie vor, die Ukraine zu brechen und die Menschen dort zu brechen, den Widerstand zu brechen. Deshalb bin ich sehr skeptisch, dass das, was bislang geschehen ist, schon genügt. Ich glaube, Putin und diejenigen, die ihn nach wie vor stützen, das sind Oligarchen, das sind Getreue im ganzen militärisch-industriellen Komplex, die müssen wirklich merken, dass ihnen das schadet. Nicht nur die Sanktionen, sondern auch der politische Druck, der finanzielle Druck. Erst dann, wenn sie wirklich den Eindruck haben, dass ihnen die Fortsetzung des Krieges persönlich massiv schadet, dann, glaube ich, werden sie umdenken.
Ich meine, innenpolitisch läuft es gerade nicht wirklich gut. Ich meine, es sind lange Schlangen, Benzinknappheit. Wird das auf Putin eine Auswirkung haben?
Naja, man hofft ja immer so, dass wenn es dann Unruhe in der Bevölkerung gibt, dann würde irgendwann der Herrscher vielleicht was verändern. Putin hat dieses Land so im Griff, auch die ganze Kommunikation, indem er die Medien kontrolliert, das Internet kontrolliert, indem er mehr oder weniger die Regionalgouverneure im Griff hat, dass ich nicht glaube, dass man da jetzt eine wie auch immer geartete Revolution, Aufstand oder Ähnliches sehen könnte, wie etwa Anfang der 2000er Jahre mit der weißen Protestbewegung. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, es muss wirklich der Widerstand aus dem Regime kommen, wahrscheinlich sogar aus den Spitzen des Regimes.
Herr Kiesewetter, sehen Sie Wladimir Putin irgendwann am Verhandlungstisch?
Er könnte ja jederzeit an den Verhandlungstisch kommen. Und er könnte auch als Zeichen des guten Willens sagen, ich erleichtere es, Schröder für Europa-Verhandlungen zu übernehmen oder Kaya Kallas oder wem auch immer. ich stelle die Kampfhandlungen ein, wir frieren den Konflikt ein und jetzt bin ich bereit zu verhandeln. Die Frage ist aber, über was? Über was will er verhandeln? Wie viele Teile er der Ukraine bekommt oder bis wann er abzieht? Ob er die entführten Kinder, Zehntausende zurückgibt oder ob er weitere bekommt, weil sie in der Ukraine keine Perspektive mehr haben, könnte er sagen, was natürlich Unsinn ist. Also ich sehe ihn nur am Verhandlungstisch, wenn er seine Macht schwinden sieht. Und deswegen ist jetzt so entscheidend, der Ukraine mehr zu helfen, nicht nur finanziell, sondern sie auch in die Lage zu versetzen, nach wie vor Druck auf Russland zu machen, aber auch die Krim zurückzuerobern, was ja offensichtlich machbar ist. Und da sind wir wieder ganz klar bei Deutschland und dem Erwartungsmanagement, das der frühere Oppositionsführer hatte, nämlich, dass wir den Druck auf Russland erhöhen, indem wir sagen, wir bilden Taurus aus. Und wenn du weiter kämpfst, dann liefern wir Taurus. Und die Ukraine kann ja eingeschränkt die Auflage bekommen, dass sie Taurus nur zur Zerstörung der Versorgungslinien Russlands über die Krim einsetzen darf. Das ist ja alles machbar, das kann man ja vertraglich regeln. Und dass wir also nicht das falsche Signaling machen, Putin, wir liefern nicht Taurus, verhandle mit uns, sondern Putin, du bist nicht willens zu verhandeln, wir tun jetzt auch etwas, politisches Signal, Taurus-Ausbildung, Befreiung der Krim, das ist machbar. Also die Ukraine muss auch von uns den Eindruck erhalten, dass sie mehr tun kann. Und ich hoffe, dass wir so klug sind, die Ukraine in unsere Verteidigungsanstrengungen und wirtschaftlichen Überlegungen einzubeziehen und sie nicht als etwas seltsames Drittes oder auf der Seite Russlands zu sehen.
Herr Kiesewetter, ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Ukrainer wirklich den Eindruck hätten, dass Europa nichts tut. Vielleicht zu wenig tut, ja. Ich glaube aber auch nicht, dass ein einziges Waffensystem wie der Taurus beispielsweise jetzt als Gamechanger die Lage auf dem Schlachtfeld komplett verändern würde. Ich nehme das so wahr, dass es auch in der ukrainischen Regierungsspitze nach wie vor eine große Dankbarkeit und auch Vertrauen darauf gibt, dass man weiter unterstützt wird, namentlich auch von Deutschland als größtem Lieferanten. Das heißt natürlich nicht, dass nicht noch mehr getan werden könnte. Da stimme ich zu. Und insbesondere könnte das jetzt interessant sein im Hinblick auf die Krim. Sie haben es angesprochen. Da hat ja der ukrainische Verteidigungsminister gerade selber gesagt, dass das jetzt in den Fokus rücken soll und dass man den Russen mehr oder weniger die Nachschublinien komplett abschneiden möchte. Das könnte so eine echte Zäsur sein. Da wird es sehr interessant zu sehen sein, wie Putin reagiert. Er hat sich in der Vergangenheit schon sehr martialisch geäußert, weil er ja die Krim als urrussisches Territorium begreift und da möglicherweise, wenn er vielleicht nicht zu Verhandlungen bereit ist, eher im Gegenteil nochmal auf eine Verhärtung setzen könnte. Also das wird jetzt sehr genau zu beobachten sein, was da geschieht.
Also keine Waffe ist ein Gamechanger. Die 18 Leopard, die Deutschland geliefert hat, Leopard 2 waren es erst recht nicht. Aber unsere Zurückhaltung hat eben auch keinen Gamechanger erbracht. Im Gegenteil, unsere Zurückhaltung hat den Krieg verlängert. Und ich muss hier auch mit einer Legende aufräumen. Deutschland ist vielleicht nominell an den Zahlen der stärkste finanzielle Unterstützer, aber wir geben mehr als doppelt so viel für die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland aus, weil wir sie nicht in Arbeit bringen, misstrauisch sind, die Zertifikate nicht anerkennen und auch die Arbeitsbedingungen, es sind ja in der Regel Frauen, die hier sind, nicht so verbessern, dass die Frauen arbeiten können und Steuern zahlen. Und nur ein Drittel oder so viel, wie wir für Dieselsubventionen oder Mütterrente ausgeben, ist unsere Militärunterstützung. 0,3% vom Bruttoinlandsprodukt. Dänemark liegt bei 2%, die baltischen Staaten zwischen 1,5 und 2%, die Nordics auch. Und ich glaube, wir Deutschen wären gut beraten, nicht zu sagen, wir sind die stärksten Unterstützer der Ukraine, sondern wir tun ein bisschen mehr, dann können die anderen Staaten, die bis zu 2% ausgeben, eben vielleicht auch mehr für ihren gesellschaftlichen Zusammenhalt tun. Aber Taurus ist für mich jetzt nicht der Gamechanger, da bin ich vielleicht zu unklar gewesen, sondern das politische Signal, Deutschland bildet Taurus aus, ist die eigentliche Botschaft, die in Russland wirken würde. Ob wir dann Taurus liefern, ist eine ganz andere Frage, aber dass Putin uns nicht mehr ausrechnen kann. Also die Ambiguität, die der Kanzler fordert, könnte man mit so einer Ausbildung, sollte man mit so einer Ausbildung leisten.
Gerade fiel schon der Name Gerhard Schröder. Herr Kiesewetter, was glauben Sie, welche Rolle könnte er spielen?
Ganz kurz, keine.
Da möchte ich zustimmen. Ich glaube das auch. Der hat seinen politischen Kredit verbraucht.
Dann kommen wir einmal zur NATO. Die haben wir auch gerade schon angesprochen. Donald Trump hat militärische Zusagen weiter zurückgezogen. Es geht vor allem um Einsätze auf See und in der Luft. Das passt zu seinem generellen Kurs, dass er sich aus der NATO zurückziehen will. Kann Europa diese Lücke schließen?
Europa muss diese Lücke schließen, aber nicht, um den Amerikanern zu gefallen, sondern um unsere eigene Sicherheitsvorsorge zu treffen. Und das können wir auch wirklich sehr gut ableiten aus amerikanischen strategischen Dokumenten. Die nationale Sicherheitsstrategie wie auch die nationale Verteidigungsstrategie der Amerikaner hat 4 Prioritäten. Die erste ist Homeland, wohl auch Südamerika. Die zweite Priorität ist der Indo-Pazifik. Die dritte sind Regionen besonderen Interesses. Offensichtlich gehört der Iran dazu, aber auch Grönland. Und erst an 4. Priorität sind wir Europäer. Und verschärfend hat die nationale Verteidigungsstrategie der Amerikaner gesagt, konventionelle Verteidigung Europas ist Sache der europäischen NATO-Mitglieder oder der europäischen Staaten. Und das ist aus meiner Sicht völlig logisch und stringent. Wir wissen das seit 2 Jahren und da wäre schon die Konsequenz gewesen zu sagen, wir müssen uns darauf einstellen. Und jetzt nicht die Amerikaner kopieren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so viele Tankflugzeuge brauchen. Was wir aber brauchen, ist beispielsweise Flugabwehr, weitreichende, hochpräzise Raketen. Und was wir brauchen, ist Drohnenabwehr, aber auch eben entsprechende eigene Drohnen. Und dazu die Beschaffung verändern. Und auch in Deutschland ist ja mal die Wehrfähigkeit verbessern. Ich will es aber umdrehen. Wir brauchen zurzeit 20.000 Soldatinnen und Soldaten im Jahr. Die neue Bundeswehr braucht vielleicht 60.000. Aber ein Geburtsjahrgang hat zwischen 600 und 800.000. Und wenn wir, wie das der Verteidigungsminister sagt, kriegstüchtig sein wollen, ist das keine Sache des Militärs, sondern der Gesellschaft. Und die Wehrfähigkeit einer Gesellschaft sehen wir in Finnland und Schweden, wo wir Blaulichtorganisationen haben, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, aber auch Integrationsarbeit, die genauso dazu gehört. Aber ich sage mal, militärpolitisch und rüstungstechnisch völlig sinnvoll und auch richtig so, dass wir Europäer uns enger zusammenschließen.
Aber tun wir das denn wirklich? Schließen wir Europäer uns wirklich enger zusammen? Ich meine, man hat es gesehen, das FCAS-Projekt, dieser Kampfjet, den Deutschland und Frankreich zusammen entwickeln wollten, das ist nach vielen Jahren nun doch gescheitert.
Es passiert zu wenig, es könnte mehr passieren, ich stimme dir zu und ich finde auch, alles rund um FCAS ist ein Drama. Es ist auch, glaube ich, überhöht worden, also es ist ja nicht so, als sei das das einzige militärische große Zukunftsprojekt, insbesondere von den beiden stärksten europäischen Nationen, Frankreich und Deutschland. Aber an anderer Stelle knirscht es auch, etwa bei der gemeinsamen Panzerbeschaffung. Also das ist schon ein Problem, dass diese nationalen Brillen, die die Länder nach wie vor aufhaben und eben der mangelnde Wille, wirklich mal nicht nur auf die eigene Rüstungsindustrie zu schauen, sondern Europa insgesamt stark zu sehen, stark zu machen, viel zu schwach ausgeprägt ist. Das fehlt und das muss stärker werden. Und es gibt auch deshalb, muss man sicherlich dazu sagen, in manchen unserer Nachbarländer, vor allem auch Frankreich, jetzt schon bedenkliche Stimmen, die sagen, naja, wenn Deutschland jetzt ankündigt, sich zur stärksten Militärnation Europas aufzuschwingen, dann ist das ja vielleicht nicht nur positiv, wenn wir mal an die Geschichte denken. Also umso wichtiger ist es eigentlich, dass es eine europäische Harmonisierung gibt, dass man gemeinsam vorgeht. Und da fehlt mir auch, da stimme ich Ihnen zu, Giesewetter, da fehlt mir auch so eine echte Dynamik. Wir hätten die Zeichen der Zeit hierzulande viel früher erkennen müssen, denn die Amerikaner haben das sehr deutlich gesagt und wir neigen leider Gottes hierzulande auf dem Kontinent dann immer wieder dazu zu sagen, naja, wird schon nicht so schlimm werden. Oder, na, die sind ja ganz schön schrill, die Amerikaner. So, das kann man ja nicht ernst nehmen. Wir müssen das ernst nehmen, weil die Amerikaner bislang diejenigen sind, die unsere Sicherheit garantieren. Wenn sie es nicht mehr vollumfänglich tun, müssen wir selber einstehen. Und das muss schneller gehen, als das gegenwärtig der Fall ist.
Wie schaffen wir es, diesen Rückstand jetzt aufzuholen? Ich meine, jetzt haben wir es verpasst, zeitlich. Herr Giesewetter, welche Schritte sehen Sie da jetzt in Europa, die notwendig sind, die wahrscheinlich schnell notwendig sind, eben um diesen Rückstand aufzuholen?
In Deutschland selbst den Freiwilligendienst entweder auszuweiten oder im Rahmen des Grundgesetzes waren wir nicht mutig, auch Frauen mit in die Änderungen aufzunehmen, dass wir den Wehrdienst wieder einführen, Stichtag vielleicht Januar 28, um damit den Zivilschutz und den Bevölkerungsschutz mit einem guten Zivildienst quasi in einem Mehrfachen des Militärdienstes auszugleichen. Dazu brauchen wir aber eine Zeitenwende beim Verfassungsgericht, die das nicht als Zwangsarbeit sieht, sondern als Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz und auch der Wachsamkeit. Das Zweite im Inland ist, dass unsere Rüstungsindustrie, die ja, ich sag mal, durch die Exportbeschränkungen, die wir hatten, Manufakturfertigung gemacht hat und nicht an große Zahlen gewöhnt ist. Vielleicht bei Munition, aber bei keinem sonstigen System. weder bei Raketenwerfern noch bei Haubitzen noch bei Flugzeugen, weil wir eben immer sehr vorsichtig waren, zu Recht sicherlich, aber in diesen Fragen sollten wir beschleunigt sein und dann dort zu schauen, dass wir auch exportieren können zu Partnern, die like-minded sind und die sich vielleicht auch von amerikanischen Rüstungsgütern befreien wollen. Wenn wir dann nach Europa gehen, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Harms, müssen wir an Gemeinschaftsprojekte denken. Und bei Gemeinschaftsprojekten heißt das nicht zwingend deutsch-französisch, weil Frankreich eine Staatswirtschaft hat, abgesehen von Trappier und seinen Flugzeugen. Er wollte einen Wertschöpfungsanteil von 80% haben. Das hätte man politisch schon vor 4 Jahren beenden müssen, weil natürlich, wenn Spanien und Deutschland dann die restlichen 20% aufteilen, das für unseren Mittelstand, für unsere Zulieferer überhaupt nicht attraktiv ist und wir nach einer etwa gerechteren Lastenteilung schauen müssen. Da vernachlässigen wir völlig Polen. Wir müssen Rüstungskooperationen haben, die jetzt nicht Gigaprojekte zum Ziel haben, sondern Standardisierung, sodass quasi die Größenordnungen, die Gewichtsklassen, aber vielleicht auch die Leistungsfähigkeit standardisiert ist. Die können ja alle unterschiedlich aussehen. Und das Zweite ist die Interoperabilität, was viel wichtiger ist, dass künstliche Intelligenz, Kommunikation, Satellitenkommunikation auf Augenhöhe sind, dass wir es endlich mal schaffen, unsere Kommunikationssysteme dann vielleicht bei Partnern zu kaufen, statt sie falsch selbst zu entwickeln, um dann vielleicht auch Partner zu überzeugen, bei uns das ein oder andere Produkt zu kaufen. Und Sie haben, wenn ich das noch sagen darf, vorhin ganz wesentlich gesagt, wenn wir sagen, wir wollen die stärkste konventionelle Armee Europas werden, so wird in einer postheroischen Gesellschaft, werden die Familien sehr sorgfältig schauen, sind denn ihre Töchter und Söhne geschützt? Stärke darf sich nicht über Personenanzahl, also über Kopfstärke von Streitkräften definieren, sondern in Fähigkeiten, Abwehrfähigkeiten, Aufklärungsfähigkeiten und andere Kriterien. Und dann ist Stärke ganz anders zu definieren. Und wir Deutschen sind gut beraten, mit etwas mehr Demut auf Kooperation und Partnerschaft zu schauen, dann vertrauen uns die anderen auch und sind nicht in Sorge, dass wir als dann vielleicht konventionell stärkste Streitkraft, wie auch immer, unsere Mittel gar nicht zur Verfügung stehen oder die Brigade aus Litauen nach Rumänien verlegen oder nach Deutschland als Zeichen der Beschwichtigung gegenüber Putin. Also das sind eher die Sorgen, die ich habe. Und alles andere, glaube ich, haben wir angesprochen, wie man das verbessern kann.
Ich würde gerne diesen Aspekt der gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit aufgreifen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Bei allen Punkten, die Sie benannt haben, ist das ja eigentlich die Grundlage, dass wir eben uns als ganze Bevölkerung in einen anderen Modus versetzen. Und Sie haben gerade die Beispiele Finnland und Schweden angesprochen. Ich bin da kürzlich selbst gewesen, habe den Bundespräsidenten begleitet und das ist wirklich tief beeindruckend, wie diese Staaten es geschafft haben, die gesamte Bevölkerung ohne jedes Säbelrasseln an diesem Prozess der Resilienz zu beteiligen. Da geht es nicht darum, dass jeder mit einer Waffe in der Hand rumrennen muss, sondern dass man weiß, wir sind gegenwärtig schon in einer Krisensituation, wir sind exponiert und das kann binnen Stunden wirklich hochkochen und deshalb müssen wir uns entsprechend aufstellen, dass wir beispielsweise wissen, wenn was passieren sollte, also wenn beispielsweise Putin, wie es jetzt auch Berichte gab, die russischen Truppen an der Grenze zu Finnland erhöht, was passiert dann? Wie kann man die Bevölkerung schützen? Wer hat welche Aufgabe? Wie kann man die Leute schnell in Bunker bringen? Wer kümmert sich darum, dass die Ersatzelektrizität funktioniert und. Und sowas gibt es hierzulande ja noch gar nicht. Wir haben überhaupt nicht genug Bunker. Wir haben aber auch nicht das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung, dass wir alle längst uns in einem Konflikt befinden. Dass nicht nur die Ukrainer den Angriffen Putins ausgesetzt sind, sondern wir auch. Herr Kiesewetter, Sie haben den hybriden Krieg angesprochen. Wenn ich mit dem Bundesnachrichtendienst spreche, dann zeigen die einem schwarz auf weiß, was hier täglich passiert. Diese Attacken durch Sabotage, durch Cyberangriffe, durch vieles mehr, durch Destabilisierung, durch Fake News und manches mehr in den sozialen Medien. Und da müssen wir als Gesellschaft resilienter werden, indem wir darauf reagieren, indem wir nicht in Angststarre verfallen, dieser berühmten German Angst, sondern indem wir sagen, okay, das ist eine Bedrohung, wir nehmen das ernst, wir wollen es nicht überreagieren, aber wir wollen uns stark genug machen, dass wir dem widerstehen können. Und da muss mehr passieren und das geht jede und jeden in diesem Land etwas an.
Aber Herr Kiesewetter, wie schafft man das? Wie schafft man das, den Leuten klarzumachen, hier herrscht eine Krisensituation, ohne gleichzeitig Panik zu verbreiten?
Die Leute sind viel weiter als das politische Berlin. Und ich verwende immer gern Ingeborg Bachmanns Satz, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Jetzt kann man über Wahrheit streiten, aber Fakten würde ich es mal nennen. Die Fakten sind den Menschen zumutbar. Im letzten Jahr 1200 Drohnenvorkommnisse mit rund 2100 Drohnen, die man russischen Schiffen zugeordnet hat. Oder wir haben Zerstörung von Bahnknotenpunkten gehabt in Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen. Das wurde dann der Öffentlichkeit verkauft als Kupfergräber, die dann enttäuscht waren. War es natürlich nicht. Oder die Brände von Malls in Vilnius und Warschau. Also dies deutlicher zu sagen, anzusprechen. Und das Zweite ist, die Menschen machen sich ja auch Sorgen, ihnen die Sorgen zu nehmen, dass wir eben bereit sind, eher einen Wehrdienst auszurufen, aber auch, dass wir im Rahmen unseres Kritis-Dach-Gesetzes, das es ja seit Frühjahr gibt, dass wir eben uns mehr anstrengen müssen. Leider haben wir nur das Geld, Stadtwerke ab 500.000 Einwohnern als Kritis zu sehen. Bei mir im Wahlkreis ist die Stadt Oberkochen mit 8.000 Einwohnern. Dort baut Zeiss Halbleitermaschinen, also sagen wir, Gerätschaften zusammen mit ASML oder Hensoldt mit der Sensorik auch hier. Ja, die fallen nie unter kritische Infrastruktur, aber wenn Hensoldt und Zeiss ausfielen, dann könnten wir nicht mehr Halbleitermaschinen herstellen, die in der Lage wären, wenn Taiwan besetzt würde, uns damit zu versorgen. Also das sollte man offen ansprechen und ich glaube, dass die Bevölkerung bereit ist, da auch Entbehrungen zu tragen, wenn sie sehen, es passiert was. Da bin ich sehr zuversichtlich und ich kriege es ja in meinem Wahlkreis auch mit oder wenn ich in anderen Regionen bin. Die Leute sind weiter und wir haben oft Angst vor Wahlen im Inland und man spricht da nicht mit der AfD oder man berührt ihre Themen nicht. Also es ist unsere eigene Mutlosigkeit, die uns da rote Linien zieht. Und dann geht es jetzt nicht um Säbelrasseln, sondern es geht einfach darum, haben wir doch Zutrauen in unsere Strukturen. Und da sollten wir auch ein bisschen positive Geschichten erzählen, was wir so alles können und leisten.
Also höre ich da so ein bisschen raus, dass die Bundesregierung aktuell nicht genug tut.
Sie könnte mehr machen. Und vor allen Dingen hat die Bevölkerung ja auch mehr erwartet. Nachdem, wie wir in den Wahlkampf im letzten Jahr eingestiegen sind oder auch vor dem Wahlkampf argumentiert haben. Und die Bevölkerung war bereit, den Gürtel enger zu schnallen und Verzicht eben auch durch Gegenleistungen zu erleben. Und da können wir durchaus, müssen wir auch mehr tun, weil natürlich Putin die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ausnutzt. Und es gibt zwei Sprachrohre, die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht, die natürlich dann Narrative verbreiten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, klar zu machen, was die Alternative ist. Die Zukunft Deutschlands ist nicht ein Austritt aus EU, NATO und Euro, um dann mit deutscher Technik russische Ressourcen zu wunderbaren Produkten zu machen, sondern ein Europa, das schützt und ein Europa, das wehrhaft ist und attraktiv. Auch ein Europa, das für die Nachfolge von Trump attraktiv ist. Ein Europa und auch ein Deutschland, das verlässlich und berechenbar ist gegen die Unberechenbarkeit von Trump, sodass auch unsere Nachbarn im Süden, im Mittelmeerraum, also die Staaten des Maghreb beispielsweise oder im Nahen Mittleren Osten sagen, wir verlassen uns lieber auf Europa, das stärkt uns auch.
Florian, wie siehst du das Auftreten der Bundesregierung gerade?
Schwierig. Naja, ich würde zustimmen, dass viele Menschen was anderes erwartet haben als das, was da jetzt gekommen ist. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, alle Aufgaben nur nach oben zu delegieren, als Bürgerin, als Bürger und zu sagen, das müssen nur die Regierenden lösen. Das sind so große Herausforderungen, dass wir die gesamtgesellschaftlich bewältigen müssen. Aber man kann schon erwarten, dass angesichts der Größe der gegenwärtigen Probleme ein schnelleres Tempo an den Tag gelegt wird und auch mehr Mut gezeigt wird. Und da sind wir wieder bei diesem Wehrdienst, der ja leider keine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ist. Da stimme ich zu, das hätte es gebraucht. Und selbst wenn man Frauen nicht hätte einbeziehen können, weil es dafür die Zweidrittelmehrheiten in den Parlamenten gebraucht hätte und da, glaube ich, die Opposition gegenwärtig nicht mitspielt, hätte man zumindest sagen können, man setzt den früheren Wehrdienst wieder ein, dass eben Männer eingezogen werden, dann verweigern können, wenn sie das wollen und dann eben einen Ersatzdienst leisten. Aber das Signal, das man doch jetzt gesetzt hat mit dieser freiwilligen Nummer ist, naja, da gibt es jetzt eine gewisse Bedrohung, aber ganz so bedrohlich scheint es ja nicht zu sein, wenn wir uns da halbwegs durchmogeln können. Ich glaube, das ist echt ein verheerendes Signal, was an vielen Stellen das Problem eher noch vergrößert in der Bevölkerung. Und wenn man sich dann mit Bundeswehrangehörigen unterhält, da wissen Sie sicherlich mehr als ich, Herr Kiesewetter, aber ich nehme dann schon wahr, dass es da durchaus auch Kritik dran gibt. Die werden das vielleicht nicht ganz so häufig offen sagen oder vor einem Mikrofon sagen wie wir hier, aber da wünscht man sich, glaube ich, an vielen Stellen auch einfach mehr Klarheit und mehr Stringenz. Die Bedrohungslage ist groß und sie wird größer mit jedem Tag und da müssen wir jetzt mehr tun.
Dann will ich noch einmal am Ende auf Wladimir Putin zurückkommen. Der britische Geheimdienst hat kürzlich davor gewarnt, dass bis 2030 ein Angriff auf NATO-Gebiet geplant sein könnte. Auch NATO-Generalsekretär Rutte hat schon davor gewarnt. Herr Kiesewetter, teilen Sie diese Einschätzung?
Ich warne vor festen Zahlen, weil sie zu sehr beruhigen. Also meine These ist, dass der Putin nicht warten wird, bis wir 29 womöglich kriegstüchtig sind. Die Militärstrategie soll übrigens erst bis 39 umgesetzt werden. Putin weiß, er kann nicht 29 vor seine Bevölkerung treten und sagen, ja, tut mir leid, jetzt sind die anderen kriegstüchtig, sondern er zeigt uns ja schon in diesem Jahr, und er wird es im nächsten Jahr noch stärker machen, in diesen 2 Jahren, dass die NATO nicht fähig ist, sich zu verteidigen, wenn beispielsweise die Grenzen im Nava-Fluss ausgetestet werden, wenn es Bewegungen gibt, Teile von Lettland oder Teile von Estland unabhängig zu erklären, oder wenn bewaffnete Drohnen aus Russland, ich meine jetzt nicht die ukrainischen, bei Vilnius niedergehen oder in Polen explodieren. Er testet uns aus. Und dieses Austesten wird am Ende dazu führen, was sehr stark mit dem amerikanischen Verhalten korrespondiert. Die Amerikaner sagen, wir riskieren nicht unsere Sicherheit für die Sicherheit von Ostestland, sondern es ist eure Sache, müsst ihr klären. Und Putin wird dann sehr rasch, sehr gezielt auf Europa fokussieren, und dann werden die Europäer ähnlich wie damals in London 41 auf die Straße gehen und sagen nicht Peace with Hitler, aber sie werden sagen Frieden mit Putin. Wir müssen jetzt aufgeben und die Ukraine muss doch einsehen, wir haben sie lang genug unterstützt, aber wir begreifen nicht, und das ist, glaube ich, der Schlüsselsatz, der auch unsere Bevölkerung wissen muss, dass Russland als imperiales Land Gebietsansprüche hat und als koloniales Land es sich nicht leisten kann, dass die eigenen Kolonien selbstständig werden, wie es Georgien gelungen ist oder auch der Ukraine. Aber Dagestan, Tschetschenien, die Nemzen, Burjatien, die werden sie so nicht freigeben. Das heißt, wir brauchen eine politische Forderung an Putin neben einem politischen Signal. Und diese politische Forderung ist, das Existenzrecht aller Nachbarstaaten anzuerkennen. Für uns Deutsche selbstverständlich, aber erst seit 1949. Und ich glaube, die wesentliche politische Forderung, die auch AfD und BSW letztlich, die Anhänger, die Parteien nicht, aber die Leute doch begreifen müssen, wenn sie Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung wollen, ist, dass Russland das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennt. Das ist der notwendige politische Erfolg, und das ist auch das, was man abringen muss.
Und ich glaube, das entscheidende Wort haben Sie gerade gesagt, abringen. Darum muss es jetzt gehen, denn dieses Putin-Regime und auch Putin selbst haben sich ja in eine Lage manövriert, die nicht nur für dieses Regime, sondern auch für uns hochgradig gefährlich ist. Was hat der denn noch? Was kann der denn seinen Anhängern und der Bevölkerung überhaupt noch anbieten? Der hat ja einen Popanz aufgebaut. Also da ist Westeuropa, das attackiert uns, das greift uns an. Wir müssen jetzt die Entscheidungsschlacht kämpfen, wie damals im Zweiten Weltkrieg. Und wenn er jetzt in der Ukraine nicht weiterkommt und da nicht mit einem glorreichen Sieg rauslaufen kann und sich entsprechend auf dem Roten Platz in Moskau feiern lassen kann, naja, dann muss er halt den nächsten Konflikt anzetteln und sagen, so, jetzt müssen wir hier kämpfen, nämlich zum Beispiel im Baltikum. Und wenn man sich das auf der Karte anschaut, kann ich jeder Hörerin, jedem Hörer nur empfehlen, diese Walki-Lücke und die Gegebenheiten dort, dann begreift man, wie gefährlich das ist. Da könnte eben eine russische Invasion oder einfach nur, dass russische Provokateure wie 2014 auf der Krim die kleinen grünen Männer einsickern, das könnte innerhalb von Stunden geschehen. Und innerhalb von Stunden würde dann in Frage stellen, bleibt es dabei, was die NATO geschworen hat? Jeder Quadratzentimeter des Bündnisgebietes wird verteidigt. Kann das eingehalten werden oder eben nicht? Und wenn die Antwort lautet vielleicht oder teils oder eben dann doch nicht ganz, dann haben wir hierzulande ein riesengroßes Problem. Und das wird Putin massiv ausnutzen und wird dabei keine Gefangenen machen.
Das ist die Abschreckungslücke, die wir da haben. Ja. Es bleibt spannend. Wir werden das weiter verfolgen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Wir sind am Ende dieser Diskussion. Die halbe Stunde ist sehr schnell vergangen. Herr Kiesewetter, ich bedanke mich für das Gespräch bei Ihnen.
Danke, Frau Bauer. Und danke, Herr Harms.
Liebe Hörer, wenn es Ihnen auch gefallen hat, lassen Sie eine Bewertung da oder folgen Sie uns. Sie können uns auch gern Feedback schicken per Mail an podcasts@t-online.de oder per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Florian, ich bedanke mich auch bei dir, und die letzten Worte gehören wie immer dir.
Von mir auch vielen herzlichen Dank an Herrn Kiesewetter, an dich, Christine, und an alle, die uns zugehört haben. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.